ARD Sounds.
Er ist unter uns. Er ist überall. Und er ist gut getarnt. Doch dann befällt er erst unsere Umgebung und schließlich uns selbst, ohne dass wir es bemerken.
Also wenn du vom Eichenprozessionsspinner redest, ist das Quatsch, dein Intro. Weil der ist über uns und er ist auch nur in Eichen und er ist auch überhaupt gar nicht heimlich.
Nein, doch nicht der. Ich meine den Militarismus. Die Zeitenwende, sie ist an den Schulen angekommen.
Okay. Okay.
Immer häufiger ist die Bundeswehr an den Schulen und diese Woche hat nun auch Berlin die Zusammenarbeit mit Jugendoffizieren in Vertragsform gegossen, damit die einfacher in den Unterricht kommen können und von der Landesverteidigung schwärmen.
Ja, nun, Schülerinnen und Schüler machen sich genauso wie alle anderen auch Sorgen um Krieg und Frieden und vor allem über die Wehrpflicht. Wenn die ihre Fragen mal an so einen Insider, sage ich mal, richten können, was soll daran verkehrt sein?
Der Offizier im Klassenzimmer, ist das Rekrutierung durch die Schultür oder eine bereichernde Perspektive in unsicheren Zeiten? Das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage Wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und seit knapp 30 Jahren miteinander befreundet. Und genauso lange, kann man sagen, diskutieren wir auch schon meist sehr kontrovers über aktuelle Themen. Denn wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Nicht mal, wenn es um den kleinen Eichenprozessionsspinner geht, der für seine geringe Größe doch erstaunliche Verwerfungen auslösen kann. Von leichtem Hautjucken bis zur Sperrung kompletter Schulen.
Was will er von uns, der Spinner? Müssen wir ihn nehmen, wie er ist, oder dürfen wir ihn mit quasi militärischen Mitteln in die Schranken weisen. Auch das Fragen, die uns in dieser Folge beschäftigen werden.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns in der App eurer Wahl ein paar Sterne schenkt oder einen Kommentar da lasst.
Oder ARD Sounds.
Oder so.
Dann lass uns jetzt mal darüber reden, dass in Zukunft an Schulen in Berlin und Hamburg mehr Militär zu sehen sein wird.
Es klingt so, als würden da Soldaten den Schulhof sichern.
Ja, das nicht, aber du wirst deutlich mehr Jugendoffiziere in Uniform vor den Schulklassen stehen sehen. Darauf laufen zumindest die neu geschlossenen Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr hinaus, die vom Berliner und vom Hamburger Senat unterzeichnet wurden.
Aber das gibt es ja schon ewig, dass die Bundeswehr in die Schulen geht. Also in den meisten Bundesländern ist das längst geregelt. Auch in Hamburg und Berlin waren auch Besuche schon möglich. Das ist halt jetzt nur auf so eine Vertragsbasis gestellt.
Ja. Damit das auch hier bei uns in Berlin und in Hamburg noch ausgebaut wird mit den Bundeswehreinsätzen da. Dafür stehen diese Abkommen. Das heißt im Grunde, das soll einfacher und schneller und unkomplizierter gehen, die Bundeswehr an die Schulen einzuladen. Und ich finde, das ist kein gutes Zeichen.
Na dann lass mal diskutieren.
Ich habe das Vertrauen in die Mitschüler und Mitschüler, dass sie sich nicht von allem beeinflussen lassen. Aber grundsätzlich ist es trotzdem eine andere Wirkung, ob jetzt quasi ich vor ihnen stehe in einem normalen T-Shirt oder einer Hose oder ob ein Offizier von der Bundeswehr in Uniform vor mir steht. Das ist schon eine Beeinflussung in einer gewissen Art und Weise.
Karl Wittauer ist das, den wir da gehört haben. Er ist Schüler aus Berlin und das RBB Fernsehen hat ihn jüngst interviewt zu diesem neuen Kooperationsvertrag, den die Bildungssenatorin unterschrieben hat. Und da habe ich gedacht, als ich den Karl Wittauer da gehört habe, also wenn bei uns damals ein Soldat an die Schule gekommen wäre, jetzt so sagen wir mal Oberstufe oder so, ne, als man schon so eine politische Haltung entwickelt hatte, wir hätten das geschlossen boykottiert. Wir wären da gar nicht hingegangen. Und jetzt sagen Berlin und Hamburg, Bundeswehr, bitte komm doch mal regelmäßig an unsere Schulen und erzähl uns was.
Ja, ich hätte das damals sicher auch sehr kritisch gesehen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mal in eine Debatte mich reingestürzt habe mit meinem Gemeinschaftskundelehrer und ich habe mich da heillos in Fragen von Pazifismus verstrickt, weil ich ihn davon überzeugen wollte, dass das der einzige Weg ist. Aber heute, ehrlich gesagt, sehe ich das ein bisschen differenzierter und ich habe auch nicht mehr so eine große Grunddistanz jetzt zum Militär.
Ja, das ist mir allerdings auch schon aufgefallen, ehrlich gesagt, dass dir das so geht. Naja, und die Schule hat diese Grunddistanz auch aufgegeben. In den letzten Jahren haben die Bundeswehr-Einsätze an den Schulen zugenommen, kann man sagen.
Einsätze, Besuche sind das.
Es gibt Zahlen aus Hamburg von 37, noch vor 3 Jahren hoch auf 120 im letzten Jahr. In Berlin waren es laut TAZ in den ersten 3 Monaten dieses Jahres schon 66 und in Bayern waren es letztes Jahr über 1100. Ja, dann nenn es Besuche.
Aber ich meine, Bayern ist auch groß und liegt auch in der Nähe von der Grenze. Nein, aber im Ernst, ich finde das keine schlechte Idee, dass Schülerinnen und Schüler mal einen Bundeswehrsoldaten zu Gesicht bekommen, ehrlich gesagt. Gerade jetzt, wo es in den Nachrichten dauernd um Krisen, Kriege geht, darum, was zukünftig die Aufgaben der Bundeswehr sein soll, dann so ein Wehrdienst, der immer in der Luft hängt oder eine Wehrpflicht, eine Drohne, das muss man doch mal besprechen können auch.
Ja, das kann man ja auch mal besprechen, aber dafür sind doch bitte schön gut ausgebildete Lehrkräfte da, um diese Themen zu bearbeiten von allen Seiten und nicht die einseitige Bundeswehr. Also das ist ja wie eine Art Interessenverband, der da vertraglich Zugang erhält zum geschützten Raum der Schule. Da, also oder? Ich meine, die machen da schön ein bisschen Werbung für Militärdienst. Ist übrigens auch die Position von der Lehrergewerkschaft, GEW, zu dem Thema. Die GEW-Vorsitzende Felicia Compio hat auch was dazu im RBB-Fernsehen gesagt, und zwar Folgendes.
Die Bundeswehr ist eine Institution, die mit einem besonderen Blickwinkel natürlich auf dieses Thema blickt und eben auch Interessen verfolgt an dieser Stelle. Das wird gerne beiseite gewischt, wie ich finde, von der Politik. Das finde ich ist ein großes Problem. Und die gehen natürlich auch in die Schulen, um zu rekrutieren.
Ey, aber die Bundeswehr ist doch nicht irgendeine Lobbygruppe, die da Werbung macht in der Schule. Also es ist eine demokratisch legitimierte, parlamentarisch gelenkte Institution, notwendige noch dazu.
Ich kenne einen, der das früher anders gesagt hätte, denn das hätte mir besser gefallen, die Meinung.
Außerdem dürfen die, das nochmal dazu, die dürfen ja gar nicht rekrutieren an den Schulen. Also zumindest nicht in dem Rahmen. Also es ist ganz klar geregelt in diesem Kooperationsvertrag, da steht da drin, die Jugendoffiziere, die da kommen, die sollen einen Vortrag halten zu sicherheitspolitischen Fragen, die dürfen keine Karriereberatung machen und nicht rekrutieren.
Aber es ist doch auch ein bisschen blind zu glauben, dass das nicht auch vor dem Hintergrund von dem riesen Personalproblem der Bundeswehr passiert, oder? Also das macht sich da doch ausgesprochen gut, wenn man Präsenz gerade an der Schule zeigen kann. Also wo die Leute überlegen, was mache ich mit meinem Leben, wo geht's hin beruflich? Also das ist aus meiner Sicht ja, also kann das ja nie so ein rein pädagogischer Expertentermin sein, wenn da Jungoffiziere in die Schule kommen. Da schwingt doch immer die Idee mit, dass das auch Interesse wecken kann an der Bundeswehr als Arbeitgeber, also oder mal, als Tätigkeitsfeld. Das ist doch auch völlig klar.
Das ist in diesem Kooperationsvertrag ausdrücklich geregelt, dass das getrennt zu sein hat. Aber selbst wenn ein solcher Besuch dazu führt, dass der Beruf Soldat oder Soldatin vorstellbar wird für die einen oder den anderen, ist das so schlimm? Also die Bundeswehr ist doch nun mal eben eine, ja, ich habe es gerade schon gesagt, eine notwendige Einrichtung von unserer Gesellschaft, wie Polizei, hier Presse, was wir tun, Feuerwehr, Ärzteschaft, Müllabfuhr, nimm was du möchtest.
Ja, und warum ist das so wichtig, dass man da Soldaten dann in die Schulen schicken muss? Also was ist da die riesige gesellschaftliche Relevanz, dass Schülerinnen und Schüler das zwingend aus erster Hand erfahren müssen? Also ich meine jetzt mal im Vergleich mit den anderen Herausforderungen rund um, was weiß ich, Pflegenotstand, alternde Gesellschaft, KI oder Finanzwissen. Was wissen die denn? Die wissen ja gar nichts über Finanzen. Warum kommen da keine Finanzfachleute in die Schulen, um Fragen rund um Existenzsicherung zu klären? Stattdessen kommen dann Soldaten.
Warum nicht? Du kannst doch das eine machen und das andere nicht lassen.
Ja, natürlich. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass das Lehrpersonal, die von Sport über Mathe, Englisch, PB, also politische Bildung, Religion, neue Geschichte, Demokratiebildung, was weiß ich noch alles, das können die alles unterrichten. Aber wenn es um Fragen der Sicherheitspolitik geht, dann brauchen wir dringend Uniformierte im Klassenzimmer oder was so. Und ich soll nicht denken, dass das irgendwie auch was mit dem Personalproblem der Bundeswehr zu tun hat.
Die Lehrer haben bei diesen Besuchen der Bundeswehr ja weiterhin die Hoheit über den Unterricht. Also sie laden ja selber ein, sie setzen die Themen, sie bestimmen den Rahmen. Die Bundeswehr kommt ja nur zum Vortrag, beantwortet Fragen und geht dann wieder. Also da kann ich irgendwie nichts Schlimmes dran finden. Hier im NDR, da haben sie einen Jugendoffizier interviewt, Philipp Holzapfel, was er da beitragen kann zum Unterricht.
Genau. Bin ich ja gespannt.
Ich bin ausgebildeter Logistikoffizier, also ich bin Nachschuboffizier. Ich kann den Schülerinnen und Schülern aus erster Hand beispielsweise erklären, wie die Versorgung der Streitkräfte im Ernstfall aussieht. Ich als Jugendoffizier bringe natürlich den Mehrwert den Lehrkräften mit, dass ich auf Anfrage ganz spezifisch zum Unterricht ein bestimmtes sicherheitspolitisches Thema, beispielsweise einen Konflikt, aufarbeiten kann, wofür Lehrer vielleicht teilweise auch gar keine Zeit haben.
Keine Zeit, um Unterricht vorzubereiten. Okay.
Ja, nun.
Also wenn du mich fragst, es geht darum, die Bundeswehr trägt eine ganz bestimmte Perspektive auf Sicherheitspolitik in die Klassenräume. Und jetzt können wir lange darüber streiten, wie alternativlos oder auch nicht diese Perspektive ist. mag ja auch ihre Berechtigung haben hier und da, aber es darf doch nicht die einzige sein.
Ist es ja aber auch nicht. Also wie gesagt, die Lehrer haben das letzte Wort, das ist ja auch ihr Unterricht.
Aber wo ist das Gegengewicht gegen die Uniform im Klassenzimmer? Also du hast den Schüler vorhin gehört, das ist was anderes, wenn da eine Uniform steht und von Sicherheitslogik erzählt. Also kommt dann in der Woche darauf jemand von der Friedensinitiative und die haben so einen WissenschaftlerInnen-Kittel um und weißt du, und oder wo kommen dann aber die gleichwertigen so, Perspektiven her, wenn die Bundeswehr
es
anrückt?
Also es klingt, als wäre das eine politische Indoktrination, wenn dann ein Bundeswehroffizier einen Vortrag hält über aktuelle Sicherheitslagen. Ist übrigens auch bei dem Stichwort klar geregelt in dem Vertrag, dass das nicht geht. Da gibt es auch eine uralte pädagogische Leitlinie dazu, keine Indoktrination an der Schule und das findet da auch nicht statt.
Wenn Bundeswehrleute über Sicherheitsthemen sprechen, dann folgt das doch notwendigerweise einer Militärlogik. Also ich habe das Gefühl, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Also Sicherheit ist da eine Folge von militärischer Stärke, von Abschreckung, von geostrategischer Planung und so und immer durch so eine Freund-Feind-Brille. So, also ich will denen ja nicht unterstellen, dass die einfältig sind, aber Nein. Sie haben halt eine klare Ausrichtung. Und da gibt es aber auch eine andere Perspektive darauf. Und es entsteht aber genau dieser Eindruck, so in den aktuellen Debatten ja auch schon, dass Aufrüstung, Zeitenwende, Sondervermögen, dass das immer alles so alternativlos ist. Und das ist dann nicht mehr im Sinne eines demokratischen Prozesses der Meinungsbildung und so. Und jetzt kommt das auch noch immer mehr an die Schulen. Ich finde das wirklich, das ist auch keine Kleinigkeit.
Aber ist da nicht was dran, dass das eben auch weitgehend in diesen Zeiten alternativlos ist, sich mit der Realität auseinanderzusetzen von militärischer Bedrohung um uns rum, vom Angriff auf die Ukraine, nachdem niemand gefragt hat, die USA, die kein verlässlicher Partner für Europa mehr ist, dazu der neue Wehrdienst, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler ja auch auseinandersetzen müssen. Also wie soll man da sonst drauf reagieren? Als halt mal die Bundeswehr.
Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, vor 30 Jahren, der Christoph hätte sich gefreut, wenn da auch mal einer in Unterricht kommt, der ihm vielleicht auch Pro-Argumente für seine pazifistische Haltung liefert, die ja auch eine Legitimation hat.
Ja, das stimmt. Da hätte er sich
also,
gefreut,
dass man 100 Milliarden Sondervermögen vielleicht besser ausgeben kann als für Bewaffnung. Und dass man sein Gegenüber eben auch nicht zwangsläufig als potenziellen Gegner betrachten muss, sondern den auch als Partner sehen kann. So, mit dem in einem Konflikt ja prinzipiell auch ein Interessenausgleich möglich sein kann. Also nach dem Motto, was brauchen die anderen, um sich sicher zu fühlen? Wie kann man gemeinsam abrüsten? Ich meine jetzt nicht jede Lage in der Welt, zu jeder Zeit, aber so als übergeordneter roter Faden, als Grundhaltung oder so. Weiß ich nicht, guck dir die Bilanz, die militärische Bilanz der USA in den letzten Jahrzehnten an. Das ist ja auch verheerend. Da muss doch auch mal einer kommen und sagen, das war offensichtlich auch hier und da der falsche Weg.
Aber ich meine, eine Ukraine ohne Militär wäre jetzt Russland.
Ja, also, ich sage ja auch nicht, dass Pazifismus die allgemein gültige Antwort sein kann. Ich bin kein Pazifist in dem Sinne. Also natürlich braucht es, wenn man die Welt real anguckt, irgendwo auch mal Waffen, ja. Aber es ist doch kein gutes Zeichen, wenn bei aller Aufrüstung und Krisenstimmung und dieser fortschreitenden Militarisierung jetzt auch noch mehr Bundeswehr an der Schule stattfinden soll, wo die Leute gerade in ihrer Entwicklung sind, irgendwie Gedanken zu entwickeln und so, und dann da kein Gegengewicht zu eingeladen wird.
Okay, point taken.
Bevor es weitergeht, kleiner Podcast-Tipp von uns. Die neue Staffel von Seelenfänger. Das ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk über Sekten und sowas. Und die neue Staffel heißt Holy Hell. Habe ich schon durchgebinged.
Habe ich auch schon angefangen, bin aber erst bei Folge 2. Also nichts verraten mit dir.
Naja, ich kann sagen, also ich finde es nach hinten raus ein bisschen aufgeblasen. Mhm. Aber da haben wir uns schon oft drüber unterhalten bei so Podcast-Staffeln und so. Das kann oft mal auch eine Folge kürzer sein und wäre trotzdem geil erzählt. Aber es ist egal. Mega spannend, detailliert, empathisch erzählt, wie eine junge Frau in einer mega religiösen und strengen Umgebung aufwächst und Jahrzehnte später davon eingeholt wird und dann auf Spurensuche geht.
Holy Hell, die neue Staffel vom Seelenfänger-Podcast. Jetzt überall, wo es...
Na, das war früher.
Überall, wo es ARD-Sounds gibt.
Und anderswo.
Und jetzt weiter im Text.
Brennen auf der Haut, schmerzende Pusteln, Atemnot, all das kann erleben, wer mit den Haaren des Eichenprozessionsspinners in Kontakt kommt. Und dieses Jahr gibt es ganz offenbar so viele davon wie lange nicht.
Deswegen sind in Berlin, in Dresden, in Würzburg, in Niedersachsen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, also fast im ganzen Land, Sportplätze gesperrt, Schulen geschlossen, Wälder abgeriegelt, Grillwiesen gesperrt.
Man hat den Eindruck, diese kleine Raupe hat zumindest Teile des Landes fest im Griff und jetzt wird debattiert, ja, was kann man am allersinnvollsten dagegen machen? Wer ist da überhaupt zuständig?
Oder müssen wir halt einfach damit leben, weil irgendwann wird der giftige Spinner ja zum flatternden Flieger und dann ist er ungefährlich. Also vielleicht einfach abwarten?
Ja, also über das im Verhältnis zur Körpergröße meist diskutierte Tier der vergangenen Wochen reden wir jetzt bei 7 Tage wach.
Also, halb Deutschland befallen von den Viechern. Dabei sind die eigentlich die meiste Zeit relativ unauffällig und wohnen oben in den Baumkronen, vorzugsweise in Eichen, daher der Name, nur zu bestimmten Zeiten und bei bestimmten Temperaturen kommen sie dann runter in Trauben und wie in einer Prozession, daher der andere Teil des Namens.
Vielleicht reden wir erstmal einmal darüber, warum die so giftig sind, dass ja ganze Sportplätze und Schulen geschlossen werden müssen, wenn es dann Befall gibt. Also das ist ja echt irre.
Liegt an diesen Haaren. Die haben so ganz feine Härchen mit kleinen Widerborsten dran und diese Härchen sind hohl und in den Hohlräumen ist ein Gift, ein Nesselgift, Taumetopoin. Und diese Widerhaken, die machen dann, wenn du damit in Kontakt kommst, eine ganz, ganz feine Verletzung in die Haut, aber die reicht, dass dieses Nesselgift eben in die Haut reinfließt und dann auch immer tiefer sickert.
Ein Spinner hat, habe ich gelesen, 600.000 von diesen Härchen. Eigentlich sind die ja zu ihrem eigenen Schutz da, ne? Also sind Fressfeinde, so wie zum Beispiel Spinnen, sie in Ruhe lassen. Und dann kommt eine Brise, die bricht die Haare ab und trägt sie meterweit durch die Luft. Und wenn du gerade da lang spazierst und eine gewisse kritische Masse der Härchen einatmest,
das
dann
sind die Kollateralschäden der Aufrüstung der Eichen.
Ich bin jetzt auch mit Absicht aber so über diese ganzen Sprachbilder rübergegangen, die du versuchst hier reinzuwerfen.
Ich musste sie aber loswerden. Aber so Mitte Juni bis Mitte Juli flattern die dann eben als Schmetterling weiter, sind ungiftig, sind ungefährlich. So, und deswegen denke ich, weiß ich nicht, vielleicht braucht das alles gar nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern ist halt einfach der Gang der Dinge in der Natur.
Naja, was heißt Gang der Dinge? Eigentlich kommen die ja gar nicht hierher, die Viecher, die, also habe ich in der Welt gelesen. Das eigentlich kommt der aus Südeuropa, der Spinner, aus Spanien, Portugal. Und das liegt jetzt nur daran, dass die Frühlinge hier wärmer und trockener werden, dass er sich bei uns mittlerweile auch sehr wohl fühlt. Und um das jetzt einfach laufen zu lassen, finde ich, sind die Folgen zu krass, findest du nicht?
Also du meinst, wenn man jetzt mit den Haaren in Berührung kommt und die Eier.
Ja, also da kann schon der Rachen enorm anschwellen, du kannst eine Atemnotattacke kriegen, Allergiker können richtige Luftnot kriegen. Außerdem diese Hautschwellung und Rötung auch echt schmerzhaft und unangenehm.
Ja, also, okay, aber ich meine, es ist doch so, die meisten Menschen bekommen ja maximal diesen Hautausschlag, der nach ein paar Tagen ja auch wieder verschwindet. Also ich meine, da muss man ja jetzt auch nicht so tun, als sei das irgendwie so eine Riesenplage, die ernsthaft die Gesundheit des Landes bedroht.
Es gibt aber ein Problem, was ich vorher so auch noch gar nicht gesehen habe, weil die Leute wissen natürlich oft nicht, wo sie diese Rötungen und Schwellungen herhaben.
Okay.
Und dann gehen sie in die Notaufnahme. Und dann sind die Notaufnahmen noch voller als sonst. Wirklich, das kann wirklich ein Problem sein. Und was auch passiert ist, dass Hausärzte sich oft nicht ganz sicher sind, was das ist. Und die dann zum Hautarzt überweisen, die Leute. Und es aber in vielen Regionen in Deutschland wirklich schwierig bis unmöglich ist, mal eben einen Termin beim Hausarzt zu bekommen und da verstopfst du dann auch das Wartezimmer, obwohl du eigentlich eine Hautarztbehandlung gar nicht brauchst. Also doch, das ist schon ein Problem. Also das wäre schon sinnvoll, wenn die Ausbreitung der Raupen besser eingedämmt und bekämpft würde.
Ich finde die Maßnahmen dagegen, die müssen halt irgendwie in Verhältnis stehen zur Gefahr, oder? Also findest du nicht? Also du kannst die Nester ja zum Beispiel absaugen. Also das wurde ja in den letzten Wochen in vielen Gegenden auch gemacht, aber das kostet halt. Ne? Beim NABU, beim Naturschutzbund Deutschland auf der Seite stand, dass das je nach Größe des Baums und Intensität des Befalls halt schon einfach ein paar hundert Euro pro
also
Baum.
Also bei abertausenden befallenen Bäumen ist das natürlich viel zu teuer. Also das funktioniert
nicht. Kann man dann nur in der Nähe von Kitas oder Sportplätzen und so machen, damit die nicht gesperrt werden.
Ja, also mindestens da, natürlich.
Naja, mindestens. Hast du mal gesehen, wie die Leute aussehen, die einsaugen? Also die sehen aus, als kämen die von so einer Quarantänestation. Also volle Schutzmontur mit Maske, Anzug, alles. Dann brauchst du noch spezielle Staubsauger dafür mit so einem Filter.
Ja.
Also mich wundert das jetzt nicht, dass das so teuer ist, wenn man das sieht.
Dieser Filter muss auch regelmäßig gereinigt werden. Was ich nicht gefunden habe, ist, was eigentlich mit diesen abgesaugten Raupen und den abgesaugten Nestern dann passiert.
In der HNA stand, die werden einer thermischen Verwertung zugeführt.
Also verbrannt?
Ja, also so hart muss man das jetzt.
Also verbrannt?
Ja.
Okay. Was du auch machen kannst, ist übrigens so kleine Fadenwürmer auf die Bäume sprühen. Die knabbern dann die Raupen weg, beziehungsweise fressen sich da so rein und machen die unschädlich. Da habe ich beim NDR so einen Beitrag gesehen, das geht wesentlich einfacher. Da kannst du einfach so ein Wurmgemisch anfertigen und dann einfach wirklich sprühen, als wenn das eine Flüssigkeit wäre und so. Aber es sind aber Würmer. Hat halt den Vorteil, dass da null Chemie drin ist, wenn ich es richtig verstanden habe, und man halt dann nicht mit Gift kommen muss.
Ja, aber dann hast du überall die Würmer, die von den Bäumen fallen, oder was?
Ja, aber die Würmer, das sind so winzige Würmchen, die sind ungefährlich und die Vögel fressen die auch auf. Also die sind dann irgendwann auch auf natürliche Weise dann wieder weg.
Naja, oder du kommst gleich mit der großen Keule und mit dem Hubschrauber und wirfst Insektizide auf ganze Wälder oder sprühst die ein. Das wird ja auch aktuell gemacht. Ich weiß nicht, will man das dann?
Ich glaube, es stimmt nicht so ganz, dass das so eine Keule ist. Also beim RBB stand, dass das zumindest in Brandenburg ein Biozid ist, was der Hubschrauber da aussprüht. Jo. Und nicht, wie du sagst, Insektizide. Ah, ja. Also das heißt, es ist eine Bakterienmischung, die zwar den Eichenprozessionsspinner angreift, aber für Menschen, Säugetiere und Vögel unbedenklich ist und auch für alle anderen nicht blattfressenden Insekten. Also das ist schon.
Aber für blattfressende Insekten, die man nicht unbedingt loswerden muss, ist es aber dann doch gefährlich.
Ja, natürlich.
Ja, weiß ich nicht. Reicht doch schon, um sich das doppelt zu überlegen, ob das wirklich sein muss, oder?
Aber es wird jetzt jedes Jahr immer wieder kommen, diese Debatte. Also du kannst nicht von Mitte Mai bis Mitte Juli jetzt regelmäßig ganze Areale und Schulen und Sportanlagen und Wälder schließen, jedes Jahr. Das geht nicht. Also vielleicht sollte man einfach früher damit anfangen, an den Eichenprozessionsspinner zu denken und was zu machen, nämlich immer schon im Vorjahr quasi. Mhm. Da reden nur ganz wenige Leute drüber. Ich habe aber ein Interview mit dem Wildtierexperten Dirk Ehlert gehört, arbeitet für die Berliner Umweltverwaltung, ist ja in Berliner Medien sehr, sehr präsent immer, wenn es um solche Themen geht. Und er meinte bei einem Interview auf Radio 1, es gäbe genug Möglichkeiten, schon viel früher und effektiver was gegen die zu starke Ausbreitung zu machen.
Denn man kann in die Zukunft schauen, wenn man die Natur liest und kennt. Und wir haben schon alle Bezirke, sogar mit Brandenburg zusammen gewarnt, gesagt, Leute, macht was. Mhm. Am besten man legt gegen diese Eier vor. Denn wenn die Falter jetzt rumfliegen im Juli, flatter, flatter, dann legen die ihre Eier auf Holz irgendwo auf die Äste ran. Dann fällt im Herbst das Laub, die Eier sind dran und dann kann man ran mit Bioziden.
Das macht aber offenbar fast niemand. Und erst wenn es dann kritisch wird, dann wollen plötzlich alle was tun.
Naja, kritisch. Ich meine, ab wann ist kritisch? Also der NABU meinte, die würden jeden Tag diverse Anrufe bekommen von besorgten Leuten, die jetzt Befall melden. Ja, und ganz oft sind das dann aber gar keine Eichenprozessionsspinner, sondern irgendwelche anderen völlig harmlosen, haarigen Raupen. Mhm. Also Janice Pahl vom NABU hat dem RBB in einem Radiointerview gesagt, dass sie jetzt nicht beobachten kann, dass dieses Problem massiv größer wird.
Es ist wahrscheinlich einfach, dass der mehr auffällt, gerade wenn er sich natürlich dann, wie jetzt in Berlin, an Stellen breit macht, wo er den Menschen halt sehr nahe kommt. Man geht davon aus, dass er im Zuge der Klimakrise vielleicht einen leichten Anstieg zeigt, kontinuierlich, aber wir sprechen jetzt nicht von explosionsartigen Bestandszunahmen beim Eichenprozessionsspinner.
Weißt du, vielleicht ist dieser Eichenprozessionsspinner am Ende sowas wie der Silvesterböller vom Frühling oder so.
Der Silvesterböller vom Frühling.
Naja, wenn es akut ist, dann gibt es mega Bohai drum, aber sobald sich das Phänomen von alleine erledigt, da interessiert es überhaupt niemand mehr.
Was war sonst noch?
Naja, WM-Eröffnung war in Mexiko vor über 80.000 Fans. People of the world,
welcome to Mexico. Ja, drinnen feiern über 80.000 Leute Fußball und draußen gibt es Proteste. Ne? Mhm. Es waren 2.000 Leute, die versucht haben, ins Stadion zu kommen. 2.000 Leute, die versucht haben, da also sozusagen mit Gewalt reinzukommen. Dann 300 Polizisten, die auch wiederum nur mit Gewalt daran gehindert haben. Ein paar hundert Polizisten, die den Flughafen die ganze Zeit bewacht haben. Aus Angst, auch da könnte es zu Demos kommen.
Ja, also aber übrigens keine Demos von irgendwelchen radikalen Spinnern, sondern von Lehrern für bessere Arbeitsbedingungen und ausreichende Rente und gegen Gewalt und Kriminalität.
Also, großes Problem, was sich da während die einen feiern abzeichnet. Und dann muss ich auch sagen zum Spiel, also dann pfeifen die mexikanischen Heimfans konsequent die Gegner aus Südafrika aus, so beim Eröffnungsspiel. Das fand ich so unsportlich und klein. Also wie kann man so sein als Gastgeber? Ich finde es so ekelhaft, ich habe es noch ein paar Minuten ausgemacht.
Naja, also Niveau vom Spiel war jetzt auch ausbaufähig, aber ich fand es trotzdem geil. Also wie euphorisiert alle waren. Ein Spieler hat geweint, nur weil er ein Tor geschossen hat. Also ich glaube, ich bin drin in der WM. Ich habe irgendwie jetzt Bock
schon
bekommen.
Ich
also vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt mit diesem Eröffnungsding habe ich das Gefühl, Startschuss ist da.
Alles an diesem Turnier ist falsch, schlimm und unwürdig sind. Oh, ey, im Ernst, wirklich. Über diese absurd hohen Ticketpreise und die Skandale um die Verteilung haben wir ja schon gesprochen, ne? Glaube ich, in der vorherigen Folge. Also, dass du keine bestimmten Plätze kaufen konntest, sondern nur Bereiche. Mhm. Und dann haben die normalen Fans aber innerhalb dieser Bereiche nur die jeweils schlechteren Plätze bekommen. Und man fragt sich, für wen waren die guten Tickets? Dazu die Proteste in Mexiko, habe ich schon gesagt. Dann dieser somalische FIFA-Schiedsrichter, der trotz gültiger Papiere, und obwohl das wirklich unwirklich. Ein von der FIFA nominierter Schiedsrichter war, nicht einreisen durfte, weil er offensichtlich die falsche Nationalität hatte, weil er eben aus Somalia kommt und so, das weiß ich nicht. Ja, das macht doch alles also überhaupt absolut, gar keinen Spaß.
Absolut richtig, aber es gibt immer Ärger rund um Beginn von WM in den letzten Jahren und jetzt, wo der Ball rollt, ich finde, es ist auch wieder immer das Gleiche und jeden Tag geile Spiele laufen, da tritt das alles nach und nach in den Hintergrund und das ist ja auch richtig so. Es gibt ja trotz all dieser unangenehmen Umstände drumherum immer noch ein schönes Sport. Sich
und vergessen hast du auch, dass FIFA-Präsident Infantino alles gemacht hat, um König Donald Trump gnädig zu stimmen. So. Ja. Der hat ja einen Friedenspreis erfunden. Das haben wir schon wieder vergessen, weil jetzt so viele andere News zur WM kommen, den er Trump im Vorfeld der WM verliehen hat. Also Hanebüchen.
Aber ich weiß nicht, wird so früh vergeben. Bei der Vergabe der WM an die USA 2018, gut, also konnte man jetzt nicht absehen, dass das 2026 so eine derartige Regierung da am Ruder sein würde in den USA.
Wenn hätte Infantino auch nicht abgehalten.
Und zweitens haben wir von vielen im internationalen Politikbetrieb schon gelesen, die sagen, du musst Trump eben schmeicheln, dann kannst du mit dem arbeiten. Also der FIFA-Präsident, so umstritten der ist, der hat das im Sinne seines Turniers vielleicht einfach strategisch schlau gemacht.
Und dann dieser aufgeblasene WM-Kader, also mit über 100 Spielen insgesamt, so, das waren sonst mal 64. Und sportlich auch teilweise wirklich völlig wertfreie Spiele. Deutschland gegen Curaçao, Spanien gegen Kap Verden, England gegen Panama.
Ich weiß nicht, mehr Spiele.
Es ist nur dafür da, um sich die Stimmen dieser Verbände zu kaufen, also von Seiten der FIFA. Nach dem Motto, lass uns mal machen, was wir wollen, dann darf dein kleiner Mini-Verband da auch mal beim großen Turnier mitmachen.
Das kann aber auch ganz schön arrogant rüberkommen, finde ich. Also die deutsche Mannschaft qualifiziert sich halt immer für die WM. Wir kennen das gar nicht anders, als dass Deutschland dabei ist. Und
ja, aber was willst du damit sagen? Also du weißt, also ich glaube, bei mir würde das null Emotionen auslösen, wenn Deutschland nicht dabei wäre. Also die Nationalmannschaft ist irgendwie so egal.
Ach ja, also das kann ja sein, dass dir das so geht, aber den Leuten in den kleineren Ländern bedeutet das vielleicht einfach doch deutlich mehr und das sollte man, finde ich, auch respektieren. Ja, bestimmt war die Motivation der FIFA eine ganz andere. Die wollen den Kader aufblähen, um mehr Einnahmen zu machen, mehr Macht haben. Aber der Nebeneffekt ist ja echte Freude bei den Staaten, die sonst nie eine Chance hatten. Ich habe im Spiegel gelesen, dass Soziologen sagen, dass es fast nichts gibt, was emotional eine größere Ablenkung sein kann als ein Fußballspiel.
Ja, das würde ich als Fußballfan auch sofort unterschreiben.
Ich finde das wichtig, Ablenkung. Also nicht jetzt als Eskapismus, Augen zumachen und alles nicht wahrhaben wollen, aber du kannst ja nicht 24/7 über Krise, Krieg, Inflation, Pflegereform und all das nachdenken, da wirst du ja bekloppt. Und es führt ja auch nirgendwo hin. Deswegen sind diese Sportveranstaltungen oder sowas wie ESC oder Karneval oder eben Fußball auch so wichtig. Also wirklich wichtig, um als Gesellschaft auch Spaß an was zu haben.
Nicht so.
Weißt du ja selber. Offen, freien, gelösten Spaß und dann auch Trauer, wenn man verliert. Klar, aber es ist halt dann nur ein verlorenes Fußballspiel, ist ja keiner gestorben.
Du klingst wirklich original wie der FIFA-Präsident. Bei der Eröffnungspressekonferenz hier, Christoph Infantino.
And all these people, they want to enjoy a moment of happiness, a moment where their day-to-day problems can be left aside and they can just enjoy.
Ja.
Bist du ernsthaft dafür, jetzt mal ernsthaft, dass wir das alles wegblenden, was wirklich übel ist an diesem Turnier und einfach nur die bunten Fahnen und den rollenden Ball genießen sollen?
Ja, glaube ich wirklich. Ich meine, wir können es nicht ändern, wir arbeiten uns so schon ab an allem möglichen.
Wir jetzt, oder was?
Ja, wir auch, aber ich meinte schon alle, so, also das ganze Land oder von mir aus auch die ganze Welt, wir haben eine Pause verdient.
Also ich kann das nicht. Ich kann das alles nicht wegdenken. Das ging mir schon bei der WM in Katar so. Ich habe wirklich ungelogen kein einziges Spiel gesehen, glaube ich. Also zumindest keins von vorne bis hinten. Es gibt kein richtiges Feiern im falschen Turnier. Es tut mir wirklich leid.
Ja, wir sprechen uns nochmal. So in 1, 2, 3 Wochen nach den ersten richtig guten Spielen.
Und das ist jetzt der Vogel, den du bezüglich der Fußball-WM hast.
Nein, das ist, mein lieber Henrik, das ist die Lösung gegen den Eichenprozessionsspinner.
Ganz laut Vogelgeräusche abspielen, damit die abhauen. wie unsere Hörer und Hörerinnen, wenn die am Ende das Tier hören.
Das Gegenteil ist der Fall. Die bleiben dann extra lange noch. Nein, der Kuckuck liebt Eichenprozessionsspinner. Da könnte der sich reinlegen. Der kann ein paar hundert von den Dingern fressen am Tag. More Kuckuck, less Spinner. Das ist meine Lebensweisheit für heute.
Aber dieses Gekuckuck würde mir auch ganz schön auf den Senkel gehen, auf die Dauer, ehrlich gesagt.
Du, einen Tod musst du sterben.
Ja. Ich überlege noch welchen. Tschüss.
Das ist dein Recht. Tschüss.
Ein Föhn im Raum.
Ach, ist das schön, oder? Ich finde das schön. Soll der Kuckuck das doch machen?
Oder auch mal was zu tun. Ich finde Kuckuck eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Doch.
Hast du das mitbekommen mit dieser Frau in Delaware? Die ihren, also in den USA, die ihren AirPod verschluckt hat.
Was hat die verschluckt?
Ein AirPod hat die verschluckt. Das war, die war in den USA, die war in den USA sogar in irgendeiner Late-Night-Show damit. Ich kannte die nicht, aber irgendwo hat die dann da, war die wirklich, wurde die eingeladen. Die hatte eine Handvoll Vitamine in ihrer Hand und die AirPods, also einen offensichtlich.
Oh nein.
Dann ist sie so damit ins Auto gestiegen, irgendwie in Eile und zack und stopft sich die Vitaminpillen zusammen mit einem der AirPods in den Mund und schluckt.
Ach du meine.
Und dann merkt sie das irgendwann, ruft den Giftnotruf an und der fragte wohl als erstes, wie alt ist das Kind? Die Frau war aber schon über 30. So, 4 Tage später war der AirPod dann auf natürlichem Wege wieder da und ihr ging's gut. Aber weißt du was? Ich habe das mal gegoogelt, weil wenn ich solche News irgendwo lese und denke, das könnte ich gut Christoph erzählen, dann gucke ich natürlich immer...
Stimmt das überhaupt?
Und wer hat da noch so drüber berichtet? Nur irgendwelche schangligen Seiten oder hat sich das jemand ausgedacht und so? Und dann habe ich gesehen, es gibt haufenweise Artikel über verschiedenste Leute aus allen Teilen der Welt, die ihre AirPods verschlucken. Ja. Und manchmal gehen die dann sogar noch und die Leute können eine Musik aus ihrem Bauch abspielen. Und man hört, ohne Quatsch, und man hört das durch die Gedärme und Bauchdecke hindurch.
Ey.
Das ist ja total crazy. Aber seitdem ich das gelesen habe, habe ich mega Angst, dass ich mal so ein AirPod verschlucke.
Ja, wenn ihr das überlegt, Vitaminpillen auf der Hand. Natürlich, dann liegt das dazwischen.
Ja, ja. Und die Amis nehmen ja deutlich mehr Vitaminpräparate als so in Europa. Da ist es vielleicht gar nicht so unüblich, dass man die mal eben in der Hand hat.
Über diese Gefahren war noch keiner informiert bisher.
Naja, also Augen auf beim Vitaminpräparat.
Ich muss raus.
Bis gleich.